Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Es ist schön für mich, so viele Leute auf einmal können zu besuchen daheim. Schade ist nur, dass nur ihr mich seht und ich euch nicht. Heute am Karfreitag ist das Kreuz natürlich im Mittelpunkt. Das soll auch der Mittelpunkt sein von meiner Predigt heute Morgen. Der Andreas sitzt am Boden, dreht sich eine Zigarette. Er ist seit knapp 3 Wochen auf einem Selbstfindungstrip mit seinem Töffli zusammen. Ziel England, hin und retour etwa 3000 Kilometer. Er ist ganz allein auf dieser Tour. Und jetzt ist er wieder auf dem Rückweg. Kurz vor daheim macht er noch eine Pause. In einem Park sitzt er auf einem Bänkli. Er ist müde. Seine Latzhosen sind dreckig. Fingernägel sind schwarz. Die langen Haare sind fettig. Und er schmeckt auch nicht mehr so gut. Er ist in Gedanken versunken und merkt gar nicht so schnell, dass neben ihm dann auf der gleichen Bank noch ein Mann sitzt. Wahrscheinlich ein Geschäftsmann in der Schale mit Krawatte. Ja, und nach einer gewissen Zeit dreht sich der Mann ihm zu und fragt ihn: Kennst du Jesus? Wir lassen die beiden Männer jetzt mal ein bisschen diskutieren auf dem Bänkli. Wir besuchen sie nachher wieder. Was würden echt die Leute heute sagen, wenn wir jetzt auf die Strasse gingen und sie würden fragen: Was ist Karfreitag? Was bedeutet Karfreitag? Viele haben keine Ahnung. Die würden sagen, nein, und es interessiert mich nicht und gehen weiter. Andere würden vielleicht, ja, mal, das haben wir, glaube ich, auch mal gehabt. Aber das ist ein ganz blödes Thema, das sagt mir wirklich nicht viel. Der Andreas ist auch einer, der nichts anfangen kann mit dem Glauben. Für ihn ist Glauben dumm und völlig absurd. Was würden unsere Leute sagen? Wie ist Jesus Christus? Was ist der Tag heute? Was ist der Sinn dahinter? Jesus stirbt am Kreuz. Das ist doch ein Skandal. Das gibt's doch nicht. Der Sohn Gottes. Blut verschmiert am Kreuz. Nein. Das ist ja völlig absurd. Das ist Justizirrtum. Der Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18, das ist der Predigtext: Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Es gibt auch Christen, die mit dem Tag Mühe haben. Sie reden nicht gern vom Karfreitag, sie tun sich nicht gern mit dem Leiden von Jesus Christus beschäftigen. Sie legen den Schwerpunkt an dem Wochenende auf Ostern. Auferstehung, etwas Schönes, etwas Freudvolles. Es gibt auch Gemeinden, die legen genauso gleich den Schwerpunkt auf Ostern. Die haben nicht einmal einen Gottesdienst am Karfreitag. Nein. Wir feiern die Auferstehung. Auch die Jünger hatten Schwierigkeiten, das Leiden von Jesus zu verstehen. Jesus hat zwar probiert, sie vorzubereiten auf das Leiden, auf die Zeit hier in Jerusalem. Aber das erste Mal, als er hier davon begann zu reden, haben sie nur Bahnhof gestaunet. Und der Petrus ist aufgekumpelt und hat gesagt: Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Das gibt's doch nicht, kannst nicht machen. Das wäre ja peinlich. Ein Retter, der leiden und sterben muss. Er hat es ein zweites Mal probiert, Jesus. Und sie haben wirklich nichts damit anfangen, mit dem, was Jesus gesagt hat. Nur dort ist es interessant, dass in der Bibel heißt, sie hatten auch Angst weitere Fragen zu stellen. Wann haben wir Angst, weitere Fragen zu stellen? Ist es nicht so, dass wir Angst haben, weitere Fragen zu stellen, wenn wir Angst haben vor der Wahrheit? Wenn wir Angst haben vor dem, es könnte ein Mann noch sein? Jesus hat noch einen dritten Anlauf genommen, aber hoffnungslos. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was er damit meinte. Ist auch doch der Auferstehung einfacher gewesen, über das Kreuz zu reden? Der Paulus macht auf seinen Missionsreisen überhaupt nicht die Erfahrung. Im Gegenteil. Es ist immer noch da, das Unverständnis. Wir lesen von ihm, die Juden fordern Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Warum ist das seit da noch heute so? Die Unsinnmeinung über Jesus, über die Bibel, über Gott, über den Glauben an ihn. Ich habe den Eindruck, das kommt daher, dass Jesus mit seinem Weg ans Kreuz all unsere menschlichen Vorstellungen von Hilfe, von einem neuen Leben, von einem guten Leben durchkreuzt hat. Die Juden haben gemeint, sie seien gut genug. Sie brauchen doch nicht, dass der Jesus ans Kreuz geht und stirbt. Die Griechen haben hingegen etwas anderes gesucht. Sie haben etwas Gescheites gesucht und nicht den Unsinn. Sie sind immer drauf und dran, einen intellektuellen Hype zu erleben. Und heute ist es doch genau gleich. Sie wollen etwas Gescheites hören, etwas, das gut tönt. Und nicht von einem Heiland, der am Kreuz endet. Und überhaupt, sie schaffen es doch ohne Jesus auszukommen. Sie brauchen es doch nicht, dass jemand sie rettet und für sie einsteht. Ein Gott, der seinen Sohn opfert für uns und dem Blut verschmiert am Kreuz stirbt, das ist einfach jenseits. Aber ich habe den Eindruck, jeder Mensch kommt einmal auf seinem Lebensweg irgendwann einmal auf die Kreuzung, die das Kreuz darstellt. Jesus stellt Menschen an eine Kreuzung. Mit zwei Wegen. Einen oder der andere. Mehr gibt es nicht. Zwei Wege. Wie die Arme von einem Kreuz. Da geht es zum Leben. Und da geht es in den Tod, da geht es ins Verlorensein und dort zum Gerettetsein. Ein Weg mit Gott oder ein Weg ohne Gott. Etwas anderes gibt es nicht. Das Kreuz ist eine Kreuzung der Entscheidung. Das Blöde ist nur, dass Menschen nachher aus dieser Kreuzung einen Kreisel gebaut haben. Und zwar einen riesen Kreisel. Etwa einen Durchmesser von 300 Meter und rundum unzählige Ausfahrten, die sie benutzen könnten. Das ist die Ausfahrt vom gesunden Leben. Die Ausfahrt in die Esoterik hinein. Yoga, Astrologie, die Ausfahrt zum Buddhismus, zum wachsenden Selbstvertrauen, zum Islam, zur Schönheitschirurgie, zum Qigong, Tai Chi, zu den Fitness-Tempel. Da ist natürlich auch die Ausfahrt zu den Banken, zum besser Schlafen. Klar, da sind auch gute Möglichkeiten dabei, kein Zweifel. Und die Leute die drehen drunter in diesem riesen Kreisel und suchen immer wieder, wo soll ich noch probieren, wo soll ich es rausgehen und dort etwas suchen. Sie suchen rundum in dem ständigen Drüllen, in dem Kreisel nach einem erfüllten, glücklichen Leben. Und letzten Endes sind sie doch nicht zufrieden. Ja, sollen die jetzt die unbeschränkten Möglichkeiten von dem Kreisel besser sein? Besser verständlich sein? Als die Abzweigung beim Kreuz mit diesen zwei Wegen? Sollen die vielen Möglichkeiten zum, ja, sein Leben prägen, sind die jetzt besser verständlich als Gott, der uns liebt und der uns eine Zukunft geben will, der uns Hoffnung geben will? Ein Leben mit Zukunft? Der Paulus kehrt zwei Vers nach unserem Predigtext den Spiess um und sagt dann: Wo bleiben die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Das Evangelium ist doch nicht schwer zu verstehen. Es ist so eine gute Nachricht, wirklich eine gute Nachricht. Wenn wir hören, dass Gott uns so liebt und dass er seine Liebe zu uns mit Jesus so stark bewiesen hat, wie wir am Karfreitag sehen. Wenn wir das verstehen können, dass eigentlich die Strafe, die wir verdient hätten, der auf sich genommen hat, dann ist doch das einfach zu begreifen. Jesus hat das gemacht für dich und mich. Völlig freiwillig. Mir ist das sehr eingefallen, wieder an dieser Passionszeit, dass Jesus das freiwillig gemacht hat. Er hat sich freiwillig anspeuzen lassen. Er hat sich freiwillig ins Gesicht schlagen lassen. Er hat freiwillig sich den Rücken peitschen lassen. Mit diesen Geiseln, die den ganzen Rücken aufgerissen haben. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Wir lesen in Johannes 10, Vers 18: Niemand nimmt es mir. Niemand nimmt mir das Leben. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Ich finde es traurig, dass zwischen Menschen und Gott und dem Erleben, wo geschildert ist in der Bibel, wie eine Wand ist zwischen Mensch und Gott. Menschen erfahren nie etwas von dieser Liebe von Gott. Sie wollen es gar nicht wissen. Sie ignorieren ihn. Sie sind sich selber Gott. Aber wenn die Bibel von Sünde redet, dann meint sie nicht in erster Linie unser moralisches Versagen. Wenn die Bibel von Sünde redet, dann ist es das erste Mal, dass wir Menschen ihn in Ecke stellen. Nichts wissen wollen von ihm. Und ich habe den Eindruck, die gegenwärtige Corona-Krise ist für mich wie wenn Gott an unseren bequemen Stuhl, wo wir drauf sitzen, wenn er an diesen Stuhl ein bisschen rütteln würde und sagen würde: Hey, stand doch mal auf und komm zu mir. Manchmal braucht der Mensch mehr, so geschüttelt zu werden. Nicht nur einmal. Wir gehen jetzt wieder zum Andreas und dem Mann auf dem Bänkli. Der Andreas hat natürlich probiert, dem Mann hier nebenan klarzumachen, wie blöd das er ist. Klarzumachen, dass jede Religion ein Blödsinn ist. Aber er ist doch stutzig geworden von dieser Frage, die der Mann ihm gestellt hat: Kennst du Jesus? Stutzig geworden, weil er sich musste sagen: Nein, eigentlich nicht. Ich weiss überhaupt nichts von dem Mann. Der Mann neben ihm hat ihm nachher noch ein neues Testament in die Hand drücken und einfach mitgeben. Lies doch einmal da drin. Und lehre Jesus kennen. Der Andreas hat überlegt, soll ich nicht? Er dachte, ja, mal, ich kann mich ja mal informieren. Und er hat das Neue Testament mitgenommen. Daheim hat er angefangen zu lesen, aber für ihn war es total Mist. Es geht um Jesus, der mit ein paar Vollpfosten zusammen eine Gruppe bildet und schliesslich, ja, tut er am Ende grandios scheitern und wird gekreuzigt. So fasst er das zusammen, was er schon in gelesen hat. Aber es wurmt ihn zutiefst innen doch, dass es etwas gibt, das andere so erfüllt und er hat keinen Zugang zu dieser Materie. Das gibt ihm zu denken. Als nächsten Schritt nimmt er Kontakt auf mit seinen frommen Kollegen vom Gymi. Die hat er schon immer belächelt. Für die hat er immer nur ein bemitleidendes Lächeln übrig gehabt. Die armen Typen. Aber er hat gedacht, vielleicht kommt er von ihnen mehr Auskunft über. Und ist auf sie zugegangen. Die haben natürlich Freude gehabt und ihn sofort in den Jugendbibelkreis eingeladen. Und der Andreas ist mitgegangen. Die haben miteinander geredet. Es war noch ein cooler Abend. Sie haben die Bibel gelesen, miteinander gesungen, gebetet. Und der Andreas ist ein paar Mal mitgegangen. Aber interessant ist, er hat nie etwas gespürt von der Nähe von Gott. Er ist einfach nicht so nahe herangekommen. Nach dem Abitur hat er seinen Zivildienst abgeleistet in einem Altersheim. Und interessant ist jetzt, genau dort ist er mit dem Glauben wieder konfrontiert worden. Zuerst war er erstaunt über die vielen alten Leute, die so enttäuscht angehockt sind, die verbittert waren und die schlussendlich gesagt haben, also ich habe mein Leben falsch gelebt. Ich habe mein Leben gefüllt mit Sachen, die nicht verheben, nicht tragen. Ist das nicht schlimm, wenn ein Mensch so muss enden und in seiner letzten Lebensphase so muss reden? Ich habe daneben gelebt. In diesem Altersheim hat es auch eine alte Frau gegeben, die fromm war. Ihr ist es nicht gut gegangen. Sie konnte nicht mehr aufstehen. Immer im Bett. Sie konnte höchstens im Bett mal ein bisschen aufsitzen. Das ist alles. Aber das ist die glücklichste und die fröhlichste und freundlichste Frau war für den Andreas, die er kennengelernt hat. Und die Frau hat immer wieder gesagt, ja, wenn der Herr Jesus dann einmal kommt und mich zu sich holt, dann wird alles gut. Dann ist alles gut. Wenn immer der Andreas das Zimmer betreten hat, ist für ihn die Sonne aufgegangen. Und der junge Mann hat gespürt, da ist doch ein Gott. Die Frau hat etwas, wo sie trägt. Es gibt anscheinend etwas, wo sich dafür lebenslohnt. Und je mehr, dass er die Frau erlebt hat, hat der Unglaube im Andreas müssen Platz machen im Glauben. Eines Tages, wo der Andreas daheim war, ist er in seinem Neuen Testament ganz am Schluss auf die Seite gestoßen, wo er mit Unterschrift und Datum bezeugen konnte, dass er Jesus in sein Leben aufnimmt und jetzt den Weg mit Gott gehen will. Als er das entdeckt hat, als er diese Seite gesehen hat, hat er gewusst, mal, das mache ich jetzt. Und er hat das gemacht. Hat unterschrieben, das Datum hineingesetzt und ist weitergegangen. Und noch heute lebt er treu mit dem Glauben. Er ist dabei geblieben. Und er sagt, ich will glauben, auch wenn ich ab und zu noch Zweifel habe, aber ich bleibe dabei. Ich bleibe bei Gott. So ist Gott trotz unserem menschlichen Fehlverhalten, trotz all unseren verschiedensten Ego-Trip, die der Mensch gehen kann, Er ist heute im 21. Jahrhundert immer noch der Gott, der auf Menschen zugeht. Und sie rüttelt. Hey, stand auf, komm doch zu mir. Er klopft immer noch bei Menschen an und zieht sie zu sich. Wie der Andreas. Und dazu setzt er dich und mich ein. Ich habe interessant gefunden, dass beim Andreas 4 Stationen gebraucht hat. Der Mann auf dem Bänkli, nachher das Lesen vom Neuen Testament, dann seine frommen Schulkollegen vom Gymi und am Schluss die Frau im Altersheim. Ganz verschiedene Generationen hat Gott gebraucht, um am Andreas zu rütteln. Mit anderen Worten, er kann auch dich und mich brauchen für andere, für einen Anstupser zu geben zu Jesus hin. Wir sind gesegnet, um andere zu segnen. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Ich wünsche Ihnen eine freudvolle Osterzeit. Freuen Sie sich am auferstandenen Jesus Christus. Gott mit Ihnen. Amen.